und herzlich willkommen zum ersten deutschen Videospiel-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr uns wieder euer Ohr leiht. Der erste DVP wird präsentiert von der Best Ager Gamer Community. Alle Informationen zu den Best Ager Gamern findet man unter bagamer.de. Und ja, damit herzlich willkommen zur 183. Folge. Wir feiern heute einen weiteren Monatsrückblick. Wir blicken zurück auf den Best Ager Gamer Monat Juni 2020, nehmen diesen Podcast auf am Sonntag, den 28. Juni. Das heißt, wir haben noch ein paar Tage im Juni zugegeben, aber wir denken, es ist schon so viel passiert, wir können auch jetzt schon mal darüber sprechen, denn eines der größten Titel, die in den letzten Jahren angekündigt worden sind, ist im Juni released worden, The Last of Us Part 2. Wir wollen darüber sprechen, aber ich garantiere es euch, spoilerfrei. Wir haben nämlich selber als Gamer überhaupt keinen Bock, irgendwie durch einen Podcast oder durch einen Artikel gespoilert zu werden. Deswegen, wir werden vielleicht auch gar nicht so lang darüber sprechen, aber definitiv spoilerfrei. Ihr könnt also uns weiter anhören, auch wenn ihr im Spiel noch nicht durch seid. Vielleicht das Spiel der Best Ager Gamer Community, das vom ersten Tag an so ein bisschen diese Community zusammengehalten hat, das ist PlayerUnknown's Battlegrounds. Die haben im Juni einen Ranked-Modus jetzt installiert. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Und die größte Ankündigung in diesem Monat war sicherlich von Sony eine circa einstündige Video Keynote, wo man Gameplay und Spiele der neuen PlayStation 5 gezeigt hat und dann ganz zum Schluss, ihr wisst es alle, auch die Hardware gezeigt hat. Und das war ja nicht nur eine Konsole, es war ja mehr. Und über diese drei großen Themen wollen wir definitiv sprechen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich in diesem Monat zum Glück endlich auch mal wir. Denn ich habe die große Freude, drei Gäste der Best Ager Gamer Community heute bei mir im Podcast zu haben. Drei spielerfahrende Community-Mitglieder und drei Mitglieder mit Podcast-Erfahrung, Podcast-Profis sozusagen. Insofern kann heute gar nicht schiefgehen. Ich möchte sie euch ganz kurz vorstellen, den Moderator des Urlaub auf Miramar-Podcastes. Herzlich willkommen, Paul.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, meine Expertise hier einbringen zu können.
Wir freuen uns auch auf deine Expertise. Und nicht nur Community-Mitglieder der Best Ager Gamer Community, sondern auch führende Mitglieder des PlayStation Gentleman Club und in dieser Funktion auch Moderatoren des PlayStation Gentleman Cast sind zu Gast in dieser Folge. Und ich sage schönen guten Morgen und herzlich willkommen, Mick.
Moin. Hallo alle.
Und Terael.
Moin, danke, dass ich da sein darf.
Ja, es ist für mich ein Fest. Es ist großartig. Schön, dass ihr da seid. Olli Barber ist nicht dabei. Warum eigentlich nicht?
Gute Frage.
Der Stimmungsgarten ruft wahrscheinlich.
Ja. Wir wissen es irgendwie nicht, aber nicht nur Olli Barber sei an dieser Stelle gegrüßt, sondern alle anderen Best Ager Gamer Community Mitglieder ebenfalls und natürlich alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes. So, lasst uns beginnen. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mit der größten News des Monats, oder? Sony Videokonferenz. Ich denke, das war das große Ding. Frage an euch, habt ihr es gesehen und habt ihr im Vorfeld geglaubt, dass auch Hardware gezeigt wird? Terael, wie war es bei dir?
Ich habe es gesehen. Nein, also ich habe im Vorfeld nicht gedacht, dass sie die Konsole zeigen. Ich habe gedacht, da lassen sie sich jetzt noch weiter Zeit. Aber im Verlauf der Keynote hat sich dann aber doch irgendwie rauskristallisiert, dass da was kommt.
Wie war es bei dir, Mick?
Ich hoffe es ja Sören weiß es, ich hoffe es seit jeder State of Play, dass da irgendwas kommt. Also von daher, ich habe es gehofft, aber mit gerechnet habe ich ehrlich gesagt nicht, nein.
Ja, Sie haben ja auch im Vorfeld gesagt, Sie wollen eigentlich nur Spiele zeigen. Ne? Das war so ein Wink, dass Sie sagen, nee, wir machen noch eine zweite Keynote. Habe ich auch gedacht, wo Sie dann auf die Hardware eingehen. Aber dann, so ein, zwei Tage bevor diese Video-Keynote präsentiert worden ist, hat man gelesen über Twitter, dass die Produktion angelaufen ist, die herzustellen. Und da habe ich gedacht, da wird doch über kurz oder lang und relativ eher über kurz als über lang, dann werden doch sicher auch Fotos geleakt werden. Und dann dachte ich so ganz kurz vor dieser Keynote, nee, die werden auch Hardware zeigen, um einfach diesen Vorteil noch zu haben. Wenn sie jetzt noch mal einen Monat gewartet hätten, wäre das vielleicht in die Hose gegangen. Wie siehst du das, Paul?
Also ich habe mir diese Keynote nicht angesehen, aber am nächsten Morgen natürlich Bilder angeschaut und es gab ja auch einen Podcast direkt vom, war das dann auch der erste DVP von dir auf jeden Fall, wo ich mir alle Informationen besorgt habe.
Nee, habe ich darüber gesprochen? Ich glaube,
ich meine, da kam
ja, ja. Direkt. Ach doch, ich habe direkt. Ja, natürlich, ja, ja, klar, stimmt.
Und ganz ehrlich, sie mussten es jetzt auch langsam mal zeigen. Also sie hätten jetzt nicht noch länger warten können, wenn sie wirklich das Ding zu Weihnachten, also im Weihnachtsgeschäft, ins Weihnachtsgeschäft hauen wollen.
Und jetzt ist ja die große Frage, worüber wollen wir jetzt diskutieren? Ob die stylisch geil aussieht oder potten hässlich oder ob es eigentlich völlig egal ist, wie eine Konsole aussieht?
Schwierig.
Die sieht schon anders aus als die Vorgängermodelle, finde ich. Und da kann man kurz drüber sprechen.
Ja. Also ich persönlich finde sie ästhetisch. Ob die Größe dann jetzt nachher ein Faktor ist, ist nochmal was anderes. Ich mache mir eher Sorgen, wo ich das Ding hinstelle, damit mein Sohn mit denen nicht kaputt macht. Ansonsten ist das Design mir persönlich relativ egal. Aber sie sieht schon ziemlich hübsch aus meiner Sicht.
Aber das ist halt Geschmackssache, ne? Das ist jetzt schwierig zu sagen, allgemein so, ja, das Ding sieht geil aus, das Ding sieht schlecht aus, weil sie wird von genauso vielen Leuten abgefeiert, die genauso viele Leute sagen, ey, die finde ich hässlich. So, sie sind sehr mutig gewesen im Design, finde ich. Also, wenn du sonst überlegst, die Konsolen sind sonst überwiegend alle schwarz. Es gab, glaube ich, mal eine Sonderedition von der PlayStation 4 oder 3, die weiß war, 4. Mhm. Aber ansonsten sind ja Konsolen, guck dir die Xbox an, die ist ja auch eigentlich grundsätzlich schwarz. Klar, es gibt auch eine weiße, gibt es auch. Mich erinnert das Design sehr stark an Detroit Become Human. Mhm. Ich habe einen weißen Controller hier für die PS4 und ich muss sagen, mir gefällt das weiße Design auch sehr, sehr gut. Aber es ist halt, wie gesagt, die Größe ist nachher eventuell das Problem für einige Leute. Wo stelle ich sie hin? Aber mir ist die Größe im Endeffekt egal, wenn sie die Lüftergeschichte in den Griff kriegen.
Total. Also meine PlayStation 4 Pro, die ich hier habe, die ist so, also das ist wirklich eine Katastrophe, wie laut die ist. Also wirklich, ich spiele seit bestimmt einem halben Jahr nur noch über Headset, aber nicht, weil ich das so toll finde, mein Headset aufzuhaben, sondern einfach, weil sie mir sonst zu laut ist. Das geht gar nicht. Ja, und dann gibt es ja diese geilen Videos auf YouTube, ne? Wenn du sagst, hier, wie kriegst du die PlayStation 4 Pro leise? Und dann habe ich mir so ein, zwei Videos angeguckt. Ey, das würde ich niemals machen, da alles aufschrauben. Alles also raus. Ist ganz einfach.
Oder? Also ich habe meine aufgeschraubt, ich habe sie sauber gemacht. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist diese Wärmeleitpaste zu tauschen, weil da lasse ich die Finger von. Aber ich sag's mal, ich habe sie so vom im Inneren auch komplett von Staub befreit. Und ja, so richtig was bringen tut's dann aber auch nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Call of Duty spiele, da dreht die Lüfter sowas von frei. Das
geht nicht. Also ich finde, das geht auch gar nicht. Das ist eine Katastrophe, ehrlich.
Aber es geht ja auch anders. Also bei Last of Us, der Sören hat es auch gesagt, da ist die Konsole schon deutlich leiser als bei einem Call of Duty. Und es sieht nochmal ein paar Nummern härter aus. Es ist halt dann ein Stück weit dann auch, wie viel Mühe sich die Entwickler dann auch geben beim Balancen der Leistung.
Ja, oder bei so exklusiven Spielen eventuell, ne? Vielleicht ist es dann auch ein bisschen einfacher.
Ja, das was ist ja für die PlayStation entwickelt, ne? Also von daher ist das schon wahrscheinlich nochmal was anderes. Ja. Und es ist ganz witzig, weil einige sagen, ja, die ist bei Last of Us sehr, sehr laut. Also es haben wohl einige auch, aber bei mir ist sie da überhaupt nicht so laut wie.
Also bei mir von Pro auch nicht. Also ich bin da auch positiv überrascht gewesen.
Zurückkommen auf das Design, muss ich sagen. Ich finde, das ist auch ein Zeichen von diesem Konzern, mutig zu sein mit dieser Konsole, weil die wussten doch ganz genau, dass, keine Ahnung, 50% das feiern werden, 50% Shitstorm schreiben. Mhm. Aber und Sony, ich meine, früher waren die breit aufgestellt mit dem Walkman, mit Fernsehern und. Ich glaube, heute sind sie immer noch breiter aufgestellt. Aber ich glaube, die Wichtigkeit, dass diese Hardware ein Erfolg wird für den Konzern, ist heute deutlich größer als vielleicht noch vor 20 Jahren, als sie mit der PlayStation angefangen haben.
Das ist ja momentan das Zugpferd von
Sony. Genau. Und auch was das Image der Company angeht, ja, das wird ja mit mit der PlayStation ganz eng verknüpft. Und insofern wäre es natürlich für einen Konzern viel einfacher gewesen. Man macht eine relativ unscheinbare Konsole. Dann würde in der Gamer-Szene darüber mal eine Woche geschrieben, aber dann war es das und du musst dem Endverbraucher gar nichts mehr erklären. Also sich zu entscheiden, dass wir sagen, wir gehen vom Design her einen ganz neuen Weg, finde ich, lässt auch so ein bisschen hoffen, dass sie in vielen anderen Dingen vielleicht auch Mut beweisen. Also man liest ja so irgendwelche Marketing-Sprüche mit dem neuen Controller, aber vielleicht ist das gar nicht so viel Marketing. Vielleicht versuchen die auch wirklich in vielen Dingen einfach jetzt mal einen anderen Weg zu gehen. Paul, wie schätzt du die Entscheidung des Konzerns ein, sich bei einem so wichtigen Gerät einen mutigen Schritt zu wählen?
Also den Schritt fand ich auch sehr mutig und es gibt ja auch unterschiedliche Zielgruppen. Ich persönlich fühle mich nicht so sehr vom Design angesprochen. Ich fand die Aussage vom Designer von Sony ganz interessant. Der hat ja gesagt, dass sie ein Design anbieten wollen, was den Wohnbereich verschönert, was wirklich dann im Wohnzimmer auffällt. Und da habe ich mich gefragt, möchte ich das? Also,
genau, das stimmt.
Als Student, als Schüler oder so, fand ich das immer sehr cool, wenn die PlayStation da stand und man direkt Madden oder FIFA oder so spielen konnte. Aber heutzutage, wenn ich in ein Wohnzimmer komme, also ich weiß nicht, ich möchte eigentlich nicht, dass die Spielkonsole da so bestimmt steht.
Ja, vor allen Dingen, das empfand ich auch vielleicht ungewollt, aber schon ein Stück weit arrogant. Wir wollen, dass das Wohnzimmer verschönert wird, wo ich so denke, ja, was ist denn schön? Also ich meine, 50% derer, die das jetzt gesehen haben, finden dies hässlich. Also schön ist ja, mein Gott, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten.
Ja, ich meine, du sagst ja schon, sie haben Mut bewiesen, einfach für die Entscheidung schon. Und das musst du natürlich auch dann transportieren. Du kannst dich ja nicht hinschauen und sagen, ja, wir haben mal gedacht, das ist vielleicht eine halbwegs gute Idee, das Design. Du musst dann natürlich auch nach vorne gehen und sagen so, ey, das Ding ist schon richtig hübsch und das macht eure Wohnung auch hübscher. Du kannst ja keinen Rückzieher machen. Also ja, das macht vielleicht ein Haus, also eine Gartenlaube würde schon besser aussehen, wenn eine PlayStation 5 da drin steht. Das werden sie nicht sagen. Also das kann man schon nachvollziehen ein Stück weit.
Also ich hoffe, dass sie nicht so groß ist, dass man sie nicht gut hinlegen kann. Also wenn man sie ganz normal hinlegen kann, dann fällt das ja auch nicht so auf. Also wenn sie jetzt in so ein Ablagefach passt und einigermaßen so groß ist wie eine One X, nicht viel größer.
Ja, die One X ist halt breiter, ne? Also die Series X, wenn du die Konsolen nebeneinander anguckst, Sony hat sie quasi nach oben verbaut und Sony hat das und Microsoft hat das Ganze in die Breite gemacht. Also deswegen habe ich immer nicht verstanden, warum die Leute sich über die Größe aufregen, weil der eine hat es halt schmal und hoch und der andere hat halt ein bisschen das in der Breite und dafür ein bisschen kleiner gemacht.
Genau. Die Xbox passt zum Beispiel nicht in meine TV-Bank rein, weil sie halt so breit ist. Also ich bin gezwungen, oben drauf zu stellen. Ich kriege das Ding nirgendwo rein, weder in meinen Kallax noch irgendwo anders hin. Das Ding muss einfach oben drauf stehen. Und mein Sohn würde sich mega freuen, wenn er da einfach mal so drankommt. Der schmeißt das Ding einmal quer durchs Wohnzimmer. Das ist genau in seiner Richtung. Also ich werde sie mir erst kaufen, wenn ich irgendeine Alternative gefunden habe, wo ich das Ding hinstellen kann.
Warte mal ganz kurz, ich google das gerade mal. Erziehung steht da irgendwas. Da steht irgendwas mit Erziehung.
Aber der ist anderthalb, den muss ich mit Erziehung noch anschauen.
Doch, das kann nicht früh genug sein.
Ich bin froh, dass dein Fernseher noch dran ist.
Meiner ist schon kaputt nach nicht mal einem Jahr. Mein Fernseher. Ich habe jetzt so schöne Streifen.
Nein.
Ich denke, jetzt ist alles gut.
Und dafür hat auch der Nachwuchs gesorgt, Paul?
Ja, ich schätze, der hat das da unten so ein bisschen reingedrückt. Nein. Also ich bin da jetzt auch nicht so viel an dem Fernseher, aber über kurz oder lang muss ein neuer her.
Ärgerlich, natürlich dann auch was Besseres, ne?
Ja, der war erst ein Jahr alt oder so, deswegen ein bisschen schade ist es schon, aber den nächsten nehme ich mit einer Versicherung.
Ja, ich habe mich auch schon erkundigt, ob meine Hausratversicherung dafür eingreife, wenn mein Sohn das Ding zerstört, aber...
Genau, das habe ich auch getestet.
Aber die Hausratsversicherung, die wissen das schon. Also,
gibt es eine Kinderversicherung?
Ja, es gibt eine Sonderversicherung für so Scherze, genau. In der Tat. Ja.
So, aber das ist ja nicht der Versicherungspodcast. Wir sind hier beim ersten deutschen Videospiel-Podcast und haben noch gar nicht gesagt, es gibt zwei Konsolen. Es gibt nämlich eine mit und eine ohne Laufwerk. Ja. Also für mich wäre sowieso nur die mit Laufwerk interessant. für mich jetzt ganz persönlich, obwohl ich seit 2-3 Jahren alles digital kaufe. Aber es gibt ja zum Beispiel auch im Bekanntenkreis Menschen, die wissen, dass ich eine PlayStation habe und schenken dann zum Geburtstag mal eine Disc oder schenken eine Blu-ray oder so. Und deswegen, also ich möchte mich definitiv gar nicht einschränken, auch wenn ich weiß, dass ich das Laufwerk gar nicht so oft verwende. Wie sieht denn das bei euch aus? Für welche Konsole glaubt ihr, werdet ihr euch denn entscheiden?
Bei mir wird es definitiv auch die mit Disc sein. Einfach aus den Gründen durch die Abwärtskompatibilität. Ich habe noch PlayStation 4 Spiele hier
auf. Ah, stimmt. Habe ich auch. Hast du recht.
Die werde ich natürlich nutzen wollen. Dann kriegt man wahrscheinlich immer mal wieder ein Schnäppchen, sag ich mal, wenn du irgendwo ein Spiel siehst, was gerade irgendwo, keine Ahnung, bei einem der großen Kaufhäuser für 15 Euro erhältlich ist, dann möchtest du da wahrscheinlich auch dann die Disc-Version natürlich nutzen, wenn du im Store dafür noch 50, 60 Euro bezahlst. Ist also auch immer noch so eine Sache. Und dann habe ich, Mick und ich auf jeden Fall oft noch das Problem, wenn du bemustert wirst, kriegst du teilweise die Spiele auch auf Disc. Nicht mehr so häufig, aber es kommt halt hin und wieder vor. Das heißt, du bist dann auch auf dem Laufwerk angewiesen.
Alles klar. Ja. Genau das Gleiche bei mir. Ich nutze es aber dann noch, weil meine PS4 Pro wird dann ins Schlafzimmer wandern zu den anderen alten Konsolen. Und ich habe dann im Wohnzimmer faktisch keinen Blu-ray-Player mehr. Und allein deswegen muss ich schon auf ein Laufwerk zurückgreifen. Plus die anderen Gründe, die so gerade genannt.
Kann die PlayStation 5 Blu-rays abspielen? Ist das schon bekannt?
UHDs, ja.
So, und Paul? Also ich bin ohne Disc zufrieden, weil ich auch meist digital kaufe und ich meine, die Xbox ist jetzt auch meine erste Konsole und ich will mir das auch abgewöhnen, diese ganzen DVD-Kartons und Verpackungen rumstehen zu haben. Ich habe früher DVDs gesammelt und hatte 3 Schränke voll und irgendwann kam das alles in den Keller beziehungsweise auf den Müll, weil man das ja dann digital hatte. Und seitdem irgendwie achte ich schon sehr drauf, dass ich da nicht zu viel rumstehen habe in der Wohnung.
Mhm. Was glaubt ihr denn, wie wird denn der Preisunterschied sein? 100 Euro?
Ja, schätze ich.
Ja. Das passt vom Produktionsfaktor her. Also die Laufwerke, die UHD-Laufwerke liegen, ich glaube, im Einkauf, wenn du ein Großhersteller bist, irgendwas um die 30 Euro. Das heißt, da würden 100 Euro schon Sinn machen. Also das
ja, die werden wahrscheinlich ja dadurch auch die größere mit gegenfinanzieren. Also
genau.
Ja. Ja, weil es gibt so einige Spekulationen, die dann 50 Euro Differenz sehen, da würde ich sagen, das macht ja gar keinen Sinn. Also du musst natürlich auch irgendwie hier schon signalisieren, hier, die Digitale ist cool und das andere ist halt das All-In-Paket und das musst du dann irgendwie schon so positionieren.
Und man also gibt
ja viel Geld dann aus, ja.
Ja, genau. Und ich denke, dass die Gerüchte mit 3,99 und 4,99 auch passen.
Ich finde, das ist wahnsinnig günstig.
Ja, ich denke aber, dass sie den Preis erstmal gehen müssen, um sich im Markt, oder dass sie den Preis gehen müssen, um sich im Markt zu positionieren.
Und halt, um auch Druck aufzubauen auf Microsoft. Also, wenn das wird ja jetzt schon so halbwegs offen kommuniziert. Also, sagen wir mal so, die Gerüchte sind inzwischen schon so, dass es verifizierte Quellen sind mitunter. Das heißt, wir können schon fast davon ausgehen, dass es sich um diesen Preis schon handeln wird. Und das erzeugt natürlich einen wahnsinnigen Druck auf die deutlich teurere Konsole aus meiner Sicht, allein durch das Kühlsystem, was die Xbox verbaut hat, auf Microsoft.
Okay, also um das nochmal, um alle nochmal mitzunehmen, worauf du jetzt ansprichst, ist, so interpretiere ich das, es gab diese berühmte E3 vor, was weiß ich, 6 Jahren, ja, wo Microsoft seine Xbox vorgestellt hat und einen Tag später Sony darauf reagiert hat und mit dieser Reaktion, ich glaube, da ging es ums Sharing von Spielen und dann auch um den Preis der Konsole. Ich glaube, Sharing war einfacher, die Konsole war ein bisschen günstiger und damit war diese ganze Konsolengeneration, bevor die Hardware überhaupt in den Geschäften stand, eigentlich schon entschieden. So, und das möchte Microsoft natürlich jetzt vermeiden, deswegen tanzen beide jetzt herum, wer verrät als erstes den Preis, weil man davon ausgeht, egal welcher Preis genannt wird, der als zweites kommt, wird versuchen, und wenn es nur 20 Euro sind, aber irgendwie drunter zu sein.
Genau.
Ist das so? Ja, ne?
Ja, also so würde ich es tippen. So. Und
ja, und wenn du jetzt sagst,
muss ja dann ins Risiko auch gehen, leider Gottes.
Genau, weil, wenn du jetzt sagst, hat die Series X, gibt es auch eine Version ohne Disc-Laufwerk oder haben die alle Disc-Laufwerk?
Ist noch nicht bestätigt, man munkelt es aber, ja.
Genau, also da werden sie ja wahrscheinlich sowieso, also sie planen ja, glaube ich, direkt mehrere Versionen der Konsole. Also ich gehe davon aus, dass sie eine mit Laufwerk haben werden, eine ohne Laufwerk haben werden und eventuell auch, wie jetzt, quasi so eine Pro-Variante. Das könnte ich mir bei Microsoft vorstellen.
Und jetzt fällt mir in dieser Sekunde ein, ich glaube, jetzt im Juli, im nächsten Monat, soll das ja auch verkündet werden. Bedeutet, beim nächsten Monatsrückblick können wir ja dann auch darüber sprechen, dann wissen wir die Fakten. Aber wir glauben jetzt alle, dass genau deswegen dieser Tanz so gemacht wird und dass eventuell, das ist glaube ich das, was du gesagt hast, dass Sony vielleicht in den sauren Apfel beißt und die Konsole ein bisschen günstiger anbietet, als sie es geplant haben, nur damit Microsoft gezwungen ist, noch günstiger zu werden.
Ja, ja.
Paul. Irgendwo haben sie eine Schmerzgrenze, ne? Das
nee, genau. So sein. Irgendwo werden sie eine haben und dann mal gucken.
Ja, Paul, wie schätzt du das ein? Ist ja auch das Spannende, ob dann noch eben eine schwächere Konsole kommt, also ob da zwei Modelle auf den Markt kommen, weil ich denke auch, dass da sehr viel hochwertige Hardware drin verbaut ist und also 3,99 können die doch eigentlich nicht hinbekommen.
Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Satz jetzt sagen soll, ohne dass der für einige bescheuert klingt. Aber ich finde den Preis gar nicht so wichtig. Ich verstehe natürlich, wenn ich jetzt der Sony oder Microsoft Konzern wäre und ich will ein Massenprodukt in den Markt bringen, natürlich ist der Preis dann wichtig. Selbstverständlich, gar keine Frage. Aber für mich ganz persönlich, das ist mein erstes Hobby. Und ob die Konsole jetzt 3,99, 4,99, 5,99 oder 6,99 kostet, ich habe damit viele Jahre Spaß in der Zukunft, hoffe ich mal. Und gut, bin auch natürlich in einem Alter, wo ich auch, sage ich mal, mir das eventuell auch ein Stück weit leisten kann. Aber wie viele Jugendliche, die irgendwie von den Eltern bezahlt werden oder so, laufen mit dem iPhone 11 rum oder so.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen.
Wo ich so denke, was redet ihr jetzt hier eigentlich, ob das jetzt 400 oder 500 Euro kostet? Ey, alles, was ihr da in der Hand habt, ist ein Tausender wert.
Ja. Ja, exakt. Das ist da das, was, das habe ich auch kurz im Bug geschrieben. Ich verstehe das einfach nicht, warum keiner sich hinterfragt, wenn er ein Handy für 1200 Euro in der Hand hat und dann rummeutert, wenn die Konsole 399, 490 oder 599 kostet. Also das, für mich ist da so eine riesen Diskrepanz drin in dieser Diskussion, das nicht nachvollziehbar.
Die Konsole wird ja nicht nur auf Märkten verkauft, wo so viel Geld vorhanden ist,
denke ich. Das ist so, das stimmt. Ja. Aber was ich halt noch interessant finde, wie die Entwicklung der Spielpreise sein wird, wird es eventuell auch eine Anhebung dort geben, was weiß ich, das Spiel dann nicht mehr 69,99 im Standard kosten, sondern vielleicht 79,99, um dann halt eventuell darüber auch ein bisschen die Konsole mitzufinanzieren. Das finde ich, ist mir noch so ein Gedanke, der mir letztens irgendwann gekommen ist.
Das glaube ich nicht, das würde sich nicht durchsetzen.
Ich glaube auch nicht, weil da würde
du
Markt wahrscheinlich mit kaputt machen.
Ja, aber du hast es doch eigentlich heute schon. Ich meine, jedes halbwegs größere Spiel, ja, kommt ja schon in verschiedenen Versionen. Immer in der Hoffnung, dass die besonders heiß darauf sind, nochmal den einen oder anderen Euro mehr ausgeben. Also diesen Trend wird es doch weitergeben.
Ja, aber die Preise zu erhöhen, also das ist ja eigentlich nicht das, was man aktuell sieht. Also gefühlt werden die Spiele gerade durch die ganzen Abo-Modelle ja eher günstiger.
Hatten wir aber auch. Bei der PlayStation 3 wurden sie nachher auch etwas günstiger, meine ich. Und dann als die Vierer kam, ist es dann wieder ein bisschen hochgegangen. Aber da kann man sich nur überraschen lassen, ne?
Genau, es wird spannend. Wir haben ja übrigens nicht nur diese beiden Konsolen gesehen, sondern auch andere Hardware. Ich ganz persönlich habe mich total gefreut auf die HD-Kamera. Nicht nur als neuer Streamer, sondern es ist für mich auch so ein kleines Zeichen, dass die Chance besteht, nach ein, zwei Jahren vielleicht auch eine neue VR zu bekommen.
Ja, die wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis die kommt.
Also ja, klar.
Das wird sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern. Mal gucken.
Naja, habe ich ja gesagt. Aber da sie diese Kamera anbieten, also warum bietest du eine Kamera an? Ja, das können ja nur zwei Dinge sein. Entweder, dass sie den ganzen Bereich des Streamings, Sharings, Connectens, dass sie den ausbauen werden. Das würde ich natürlich gut finden. Und oder, weil sie auch weiterhin auf VR setzen in Zukunft.
Aber braucht man da zwangsläufig eine Kamera für die Oculus Quest? Braucht ja auch Ja, keine Kamera, die einen so an. Also ich finde die Oculus Quest total bequem und ich würde mir eben wünschen, wenn so eine PlayStation das nochmal neu auflegt, dass das eben auch so kabellos und bequem wie möglich abläuft. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine HD-Kamera
auch. Also das der Hauptgrund für die Kamera, deswegen sind, ist die VR ja auch beleuchtet, beziehungsweise ja auch der Controller und auch diese Sticks, die du ja haben kannst, damit sie deine Bewegung dementsprechend registrieren können, damit sie halt genau sehen, wo ist dein Arm, wo, wie hältst du den Kopf und so weiter und so fort. Also das ist der Haupthintergrund.
Also dann wäre es auf jeden Fall cool, ja.
So. Ja, und ich glaube, bei der, falls eine zweite VR-Brille kommt, die müssen natürlich irgendeine Verbindung auch zur PlayStation 5, also auch eine emotionale Bindung herstellen, sodass du als Endverbraucher siehst, diese PlayStation VR-Brille geht nur in Verbindung mit einer PlayStation 5. Die haben ja gar kein Interesse, wie Oculus zu sagen, hier, das ist ein Standalone-Headset.
Und das stimmt auch. Ich habe das nämlich falsch gesehen mit der Kamera. Das ist ja klar, die Kamera fängt das ein. Und wenn jetzt nur die Kamera da ausreichend für wäre, absolut ausreichend. Hm.
Ja, und sie haben ja dann auch jetzt schon, da sind wir ja schon wieder im Markenbild. Die VR sieht ja auch schon genauso aus wie die Konsole, witzigerweise. Ich bin bei der Kamera allerdings noch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt ähnlich wird wie die Vorgängerversion, wie das PlayStation Eye. Oder, weil ich keine Mikrofone gesehen habe. Das fand ich ein bisschen kurios, weil die waren ja vorher noch drin. Ich weiß nicht so genau.
Du hast ja ein Mikrofon jetzt am Controller.
Richtig.
Ah ja, stimmt. Ah, gut. Ja, vergesst das. Habe ich jetzt komplett vergessen. Stimmt, ist ja im Controller jetzt verbaut. Ja, gut. Ja. Dann erklärt sie auch, warum sie so klein aussieht.
So, also das heißt, wir alle freuen uns auf die neue Hardware, alles, was da kommt. Jetzt könnten wir noch über Headset sprechen und über, was weiß ich, irgendwelche Aufladegeräte. Das wollen wir uns jetzt mal schenken. Aber wir haben ja auch Games gezeigt. Jetzt ist ja dieses Video schon ein paar Wochen her. Gab es denn irgendein Spiel, das euch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, was da gezeigt worden ist? Entweder, weil ihr das besonders toll fandet oder vielleicht auch besonders schlecht. Oder wie auch immer, gab es irgendwie diesen einen Titel, wo ihr sagt, wenn wir darüber nochmal sprechen, dann sollten wir diesen Titel mal erwähnen. Beginne ich mal mit dir, Mick.
Ich hab so viele Titel, aber ich halte mich da mal an dem, worauf ich eigentlich schon seit Ewigkeiten warte. GT7 ist für mich das wichtigste Spiel, was sie da gezeigt haben. Einfach nur, weil ich... Auch wenn die Leute vielleicht keine grafischen Unterschiede sehen, ich freue mich jetzt einfach wieder auf diesen alten Modus, den es da gab mit dem Hub und so weiter und so fort. Mhm. Plus halt endlich wieder Trail Mountain und also einer meiner Lieblingsstrecken seit Teil 1. Und das hat mir schon gereicht.
Aber mit glaubst du denn, dass das ein Starttitel wird?
Ich hoffe. Ich tue mich mit Glauben und Wissen und tue ich mich, was das, gerade bei der Spieleserie, so tue ich mich sehr, sehr schwer. Ich spekuliere schon wieder fast, dass es wie bei der PlayStation 3 so eine Konzept-Demo geben wird, wo man 350 Runden fahren kann, aber nur auf einer Strecke und mit 5 Autos, sowas in der Richtung. Da rechne ich mit, aber ich glaube eher weniger, dass es zum Start da ist.
Ja, die Entwickler haben da wirklich, das muss man wirklich sagen, die Entwickler haben da kein gutes Bild abgegeben in den letzten, kann man schon sagen, Jahrzehnten. Ne? Da lassen sich so viel Zeit. Also,
das fing mit Gran Turismo 2 an.
Ja.
Aber grafisch ist das schon ein Brett. Also es sah Wahnsinn, schon sehr, sehr gut aus. Also gerade wenn allem, dann noch...
Ja, aber das Gran Turismo Sport sieht ja auch schon sehr gut aus. Also,
ja, aber man sieht einen Unterschied. Also ich sehe definitiv einen Unterschied. Ja. Okay. Wenn du dir das Video in 4K anguckst, dann siehst du
definitiv einen Unterschied. Und dann beide nebeneinander laufen, dann siehst du es direkt, ja. Also es ist schon mal nochmal eine Nummer schärfer. Ich meine, klar, sie sind ja schon weit mit GT7 auf dem Forza, sieht wahnsinnig gut aus. Aber jetzt gerade durch dieses Raytracing, also diese Belichtungseffekte, ist das nochmal eine Schippe drauf. Und Sky is the limit, ne? Mal gucken, wo es noch hingeht.
So, und TRL, was ist dein Spiel gewesen?
Ja, ich habe eigentlich so mehrere, wo ich sage, oh, da habe ich richtig Bock drauf, und mehrere, wo ich sage, oh, nee, geh mir weg damit. Also dieses Project Asia, das fand ich, sah sehr, sehr gut aus. Das wird ja sowohl so ein Action-Adventure, dessen Namen noch nicht hundertprozentig feststeht. Das ist ja nur so ein Arbeitstitel, kommt von Square Enix. Das fand ich sehr, sehr schick. Ich fand auch natürlich Gran Turismo interessant, wobei ich nicht so der Racer bin, aber Bock hätte ich da wohl trotzdem drauf.
Nur ein Spiel. Nur ein Spiel.
Na ja, komm. Komm, ein zweites sage ich noch, ja, weil ich mich da sehr drauf freue, ist natürlich Horizon 2.
Ja. Und wie sieht es bei dir aus, Paul?
Also für mich ist auch Horizon 2 das interessanteste Spiel gewesen. Ich fand den ersten Teil, der sah auch super aus, hat sich gut gespielt. Es ist nicht komplett mein Genre, ich habe es auch nicht durchgespielt.
Nein, ich auch nicht.
Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt direkt brauche, aber das sah schon super aus. Und Gran Turismo sah auch super aus. Malesch auf unserem Server, der lädt ja ab und zu Videos hoch, die auch immer sehr cool sind. Also beides interessante Spiele für die Fans. Für mich war jetzt also jetzt nichts dabei, wo ich direkt sage, irgendwie das ist jetzt ein Days Gone 2 oder was Neues von Naughty Dog. Das brauche ich sofort.
Das stimmt. Also Horizon 2, du hast es genau angesprochen. Also mich hat das auch angefixt. Alle anderen Spiele, auch Gran Turismo natürlich, ist für mich auch ein Must-Have. Nebenbei, auch wenn ich nicht der größte Racer bin, aber ich habe halt auch sehr viel Beziehung zu dieser Spielserie. Aber Horizon 2 war das, was mich am meisten gefesselt hat, neben meinem anderen Titel, den ich gleich noch schnell sage. Aber mein Problem ist auch, ich habe Horizon 1 nicht durchgespielt. Ich fand das Spiel so, das Spiel war so geil. Und irgendwann, ich weiß nicht, was passiert ist, habe ich da mal pausiert und habe es nicht wieder weitergespielt, und ich habe keine Ahnung, wie das so ausgegangen ist. Das müsste ich dann auch nachholen. Ja, das müsste ich dann auch nachholen. Es klingt wieder nach Arbeit. Nein, also das Spiel, was mich am meisten überrascht hat oder wo ich am meisten, sage ich mal, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also das hat mich gecatcht im Sinne von, davon will ich unbedingt mehr wissen, war dieses Spiel mit der Katze. Wo du eine Katze steuerst in einer Spielwelt, wo die Menschen alle Roboter sind oder die Bevölkerung, genauer gesagt, Roboter sind mit Bildschirm als Kopf, und du bist da so eine lebendige Katze. Ich fand, das war ganz spannend.
Ja, das fand ich total uninteressant.
Ich fand das total cool. So, und auch um das vielleicht, und dann hören wir auf mit Sony, wir sind eh viel, viel länger geworden, als ich das gedacht habe. Aber mir ist es noch einmal wichtig, weil ich höre ja auch diverse Podcasts, und wo dann über diese Keynote von Sony gesprochen wurde. Und ich zumindest, ich sage ja nicht, ich höre alle Podcasts. Ich habe gesagt, ich höre einige Podcasts. Aber was mich aufgeregt hat, dass sich alle Podcast-Moderatoren der Podcasts, die ich gehört habe, sich über den Start aufgeregt haben. Hier mit Rockstar, wie peinlich, und GTA 5. Ich muss sagen, ich fand das aus unterschiedlichsten Gründen, war das ein sehr geiler Start. Du siehst dieses Rockstar-Logo, denkst natürlich GTA 6, was für ein Hammer, ja. Bist ganz kurz tierisch erregt, dann siehst du, oh scheiße, ist doch nur GTA 5, okay, es gibt eine Remastered-Version, ist ja auch schon spannend, von einem PlayStation 3-Titel, der dann sogar auch noch auf die PlayStation 5 kommt, interessiert mich jetzt auch nicht mehr so. Und danach zeigen sie ja ganz deutlich, alles ab jetzt ist Gameplay und sind Spielszenen von PlayStation 5-Spielen. Also, das heißt, wenn du GTA 5 eine Art Remaster-Version ankündigen möchtest, weil es halt noch so ein Millionen-Fan-Publikum gibt, dann musstest du das doch ganz am Anfang setzen und nicht irgendwie dazwischen. Weil, das fand ich, war von Sony schlau gemacht. Sie haben gesagt, und alles, was ab jetzt kommt, ist PlayStation 5. Also insofern, wenn du dich dafür entscheidest, das zu zeigen, dann musste das ganz am Anfang sein. Oder nicht?
Ja, und dann hast du noch den leichten, süßen Troll-Move dabei gehabt, wo du dann halt auch, das kannst du dann auch machen, wenn du Sony bist, einfach mal sagen, so Freunde, jetzt machen wir euch mal ganz kurz heiß und lassen euch dann mal ganz schnell wieder fallen wie eine heiße Kartoffel, einfach weil wir Bock drauf haben. Fand ich persönlich als Einstieg, fand ich das super lustig. Also ich habe es relativ schnell gesehen, weil das sieht total scheiße aus, das kann nicht GTA 6 sein.
Stimmt, ja, genau.
Und dann war mir das schon klar und ich musste schon ein Stück lachen und finde die Aktion super und ja, viel mehr Möglichkeiten. Sie müssen wahrscheinlich irgendwelche Marketingverträge erfüllen. So, dann machen sie die Pflicht halt zuallererst und haben da noch ein bisschen Spaß.
Genau.
Ich fand's okay.
Also ich habe das auch so empfunden wie so eine Art, ich habe keine Ahnung, bevor die Show losgeht, war das so ein Warming-up. So habe ich das so interpretiert. Paul?
Ja. Und ich glaube, Tatjara von unserem Discord-Server ist immer noch begeistert. Der ist ja seit Anfang an dabei.
Stimmt.
Und ja. GTA ist eine Cash-Cow. Ja. Das ist einfach so. GTA 5 zieht immer noch ohne Ende. Es ist immer noch oft in den Verkaufscharts mit drin.
Das stimmt.
Es lebt immer noch. Warum diesen Titel dann nicht in der Form auf die Next-Gen-Konsolen bringen?
So, und Terael, der das jetzt gerade gesagt hat, hat in den nächsten Minuten den schwersten Job, den es im deutschen Podcast-Universum zu vergeben gibt. Denn wir schwenken jetzt um zu The Last of Us Part 2, der große Titel von Naughty Dog, der in diesem Monat erschienen ist. Wir haben euch versprochen, wir werden nicht spoilern. Wie Terael das jetzt machen wird, weiß ich nicht, weil er hat den, weil er hat den Titel durchgespielt. Und das bedeutet ja, ich interpretiere das jetzt mal so, das Spiel hat dir nicht so ganz schlecht gefallen, weil du hast es ja durchgespielt. Oder spielst du jedes storylastige Spiel durch, auch wenn es dir nicht gefällt?
Nein, definitiv nicht. Also wenn ich keinen Bock auf ein Spiel habe oder mir irgendwas an dem Spiel, oder was heißt irgendwas an dem Spiel nicht, aber wenn mir gewisse Dinge nicht gefallen, dann lasse ich das Spiel auch definitiv sein. Ja. Aber Last of Us hat es halt, wie im ersten Teil, geschafft, mich einfach an das Spiel zu fesseln. Mit dem Storytelling, mit dem Gameplay, was sicher nicht perfekt ist, aber sehr, sehr gut ist, hat es dennoch geschafft, mich, ich sag mal, fast 25 Stunden zu fesseln.
Ja, also ich weiß ja nicht, wo ich bin. Ich weiß, keine Ahnung, Viertel, halbe, Dreiviertel. Ich sag jetzt mal, ich bin in Seattle Tag 2. Ich denke, das ist jetzt kein Spoiler, hoffe ich zumindest, dass man sagt, so, das ist so grob. Und was ich bis dahin erlebt habe an Charakterdesign, an Emotionalität, das ist erneut herausragend, finde ich. Also
ja, ist es. Wobei, es gibt sehr, sehr viel Kritik an dem Spiel. Ich denke, das sollten wir hier auch kurz erwähnen. Also innerhalb der, es ist ja vor Release, ist ja ein großer Leak gewesen, wo Storytelling und Zwischensequenzen frei im Netz verfügbar waren. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie mir nicht angeguckt, ich habe es gemieden. Ich habe auch die letzten Trailer gemieden.
Ich auch. Alles, kann ich überall einen Haken hintersetzen.
Und es ist so, dass viele Leute nicht mit dem einverstanden sind, wie Naughty Dog diese Geschichte erzählt. Was dort passiert und so weiter und so fort. Wobei ich sage, das ist nachher in Gänze, ist das alles logisch und macht alles total Sinn, um zu verstehen, was Naughty Dog uns mit diesem Spiel sagen will. Und das haben sie in meinen Augen sehr, sehr gut gemacht. Und von daher, ich finde die Story nicht schlecht. Sie ist natürlich kein Meisterwerk. Es ist jetzt kein Oscar-prämiertes Spiel, sage ich jetzt mal so, oder Storytelling. Aber es ist eine aber es ist eine gute, solide Story.
Was? Gut, ja, und solide? Das ist ja so. Schulnote 4.
Nee. Also es ist schon sehr gut. Also
es hört sich wirklich nicht so. Also ich meine,
also ich würde es jetzt auf, also wenn du von Schulnoten ausgehst, würde ich der Story wahrscheinlich so eine 2- geben.
Gott! Ja, also das empfinde das ich, so. Bis jetzt zumindest empfinde ich das total anders. Paul?
Ja, also ich finde, der erste Teil war das beste Spiel meiner Videospielgeschichte. Korrekt. Warum war es das ja? Eigentlich schon wegen der Story, wegen den Charakteren. Man hat sich da emotional total abgeholt gefühlt. Und diese Gegner zu besiegen, das hat mir eigentlich teilweise nicht so Spaß gemacht. Die waren ja auch relativ eklig, gerade die fortgeschritteneren Infektionsgrade. Und deswegen erwarte ich mir jetzt vom zweiten Teil, den ich erst 1 bis 2 Stunden gespielt habe, wirklich auch eine sehr gute Story, also mindestens eine 2+.
Sozusagen. Ja, also es ist wirklich so, es ist auch Geschmackssache, ne? Also da ist die
alles,
Welt klar, auch, ist die Welt auch total gespalten. Also wie gesagt, wenn du guckst, bei Metacritics hat das Spiel teilweise eine Bewertung von unter 3 gehabt, in der User-Bewertung.
Ja, aber das waren doch Trolle. Also ganz ehrlich, das war innerhalb der ersten 24 Stunden.
Richtig,
sie
genau.
Darauf hatten sie über ein.
Also das ist die Geschichte mit diesen Leaks gewesen, wo sie gesehen haben, was halt quasi passiert. Wobei ich sage, ja, wenn du dir das Spiel aber in Gänze anguckst, gut, dann ist es eine 2+ oder wie auch immer, von mir aus auch eine 1-. Also es ist eine sehr gute Story, dabei bleibe ich. Für mich ist es eine sehr gute Story und Naughty Dog will damit was erzählen, was ich auch verstanden habe.
Und aber gehört es auch zu den besten Videospielen deines Lebens, so wie der erste Teil? Oder geht das zu sehr in Spoiler rein, jetzt, wenn man das dann schon so bewertet?
Nö, das geht nicht zu sehr in Spoiler. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu sehr in Spoiler reingeht. Also ich würde es definitiv mit in diese, ich sag mal, in meine Top 10 der besten Spiele, die ich je gespielt habe, reinpacken, ja.
Also komm, also ich meine, besser geht's ja kaum. Mick, du bist die ganze Zeit ruhig, weil du das Spiel nicht spielst oder weil du uns jetzt nicht folgst, weil du, während wir Podcast aufnehmen, du das Spiel schon weiterspielst.
Ja, genau, er spielt weiter.
Ja, ich habe mit Sören ja auch schon in unserem Naughty Dog Podcast darüber gesprochen. Ich tue mich mit diesem Spiel schwer.
Wo bist du denn? Jetzt von der
Spielzeit. In deiner Region okay. Unterwegs. Also ich bin ja ein Schissbuchs, was das angeht. Also
oh, ich
Zombie-Spiele auf gar keinen Fall. Also ist ja auch egal. Horrorspiel sowieso noch nicht.
Danke. Aber danke.
Genau. Dieses Spiel macht was mit mir, was ich für mich schwierig finde, weil ich habe Bauchschmerzen, Leute zu erschießen. Grundsätzlich, außer jetzt diese Pilzköpfe da, die sind mir schiel egal. Aber dieses Spiel schafft es auf eine Art und Weise, und deswegen bin ich auch sehr langsam und sehr vorsichtig. Ich möchte eigentlich keine Menschen erschießen. Und dieses Spiel schafft es, mir dieses Gefühl zu geben, ich sei ein schlechter Mensch, weil ich andere Menschen erschieße, aber ich muss es, weil ich sonst erschossen werde. Das schafft kein anderes Spiel. Deswegen ist es für mich ein sensationell gutes Spiel. Auch wenn ich wirklich, also ich halte es nicht mit Freude ein. Ich will aber wissen, was passiert.
Wobei ich
noch kein Spiel geschafft bei mir.
Wobei ich mir sicher bin, dass du sehr, sehr viele Sequenzen, wo du schleichend bist, durchkommen kannst, ohne zu töten.
Ja, das versuche ich so gut es geht auch hinzukriegen. Ich bin allerdings ein bisschen trottelig, deswegen.
Ja, ich auch.
Ich finde das einen ganz tollen Hinweis von dir, weil ich entdecke mich da so wieder, weil das ist vielleicht auch der Nachteil von The Last of Us, also ich weiß noch, als ich den ersten Teil gespielt habe, ich will jetzt nicht zu theatralisch sein, aber ich habe zum Schluss, und jetzt nicht in der letzten Sequenz, sondern ich sag mal so im letzten Viertel des Spiels, habe ich schon feuchte Augen gehabt ab und zu, weil ich wirklich mit Joel und Ellie ich habe denen so gegönnt, dass die ihr Ziel erreichen und was die alles mitgemacht haben. Also ich habe so mitgefühlt mit denen. Und wenn ein Spiel einen so packt, emotional, dann ist ja alles auch echter. Und wenn dann halt menschliche Gegner kommen, dann tue ich mich auch wahnsinnig viel schwerer, die Waffe zu ziehen, als zum Beispiel bei einem Uncharted, wo du ja auch auf Gegner triffst, aber das ist so, und auch eine geile Grafik hast, aber das ist alles so Blockbuster-Kino, das ist alles so links, rechts, das ist dann nicht ganz so schlimm, aber wenn du jetzt hier halt wirklich schleichst und langsam bist und dann hörst du ein Geräusch und dann hörst du, wie ein Auto kommt und sagt, wir müssen hier mal gucken, oh, das tut, und also Mick, ich kann da so mitfühlen. Und wer das sehen möchte, ich habe ja kurze Schleichwerbung jetzt, Hobbs TV, ich habe ja meinen Twitch-Kanal ein bisschen optimiert, und mein Spiel der Woche in der jetzigen Woche, welche Kalenderwoche ist das jetzt hier, 26 glaube ich, da habe ich auch eine Stunde Gameplay gespielt mit The Last of Us Part 2, und ich musste durch ein Gebäude durch, wo so Verseuchte waren.
Das war grandios.
Und ich habe nicht geschauspielert, wirklich nicht. Ich hatte so einen Schiss. Ich denke, scheiße, ich muss durch diese Tür. Ich will nicht durch diese Tür. Komme ich noch woanders längs? Genau so spiele ich es. Ganz langsam und mit ganz viel Respekt.
Ich konnte also auch keinen Rerun machen. Also ich habe Sören gesagt, ich versuche einen Rerun zu machen, und ich habe es nicht geschafft. Sören hat ja das ganze Spiel nochmal gespielt, den ersten Teil. Hat er auch gestreamt, kann ich nur empfehlen.
Ja, stimmt.
Und ich habe es auch versucht. Also ich habe es angekündigt, ich habe es versucht, und ich habe es nicht geschafft, die erste Sequenz zu Ende zu spielen.
Ja, das
es war einfach, ich habe es emotional einfach nicht gebacken gekriegt. Und ja, dieses Spiel ist einfach nur, boah, grauenvoll.
Ja, Teil 2 wird emotional ähnlich noch weitergehen.
Ja, ich gehe davon
aus. Irgendwas hatte Paul gesagt, wo ich auch nochmal drauf hinaus wollte. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe auch keine Freude daran, virtuell Menschen zu erschießen oder zu töten. Aber das musst du natürlich machen, weil, und das schafft dann das Spiel doch wieder, weil du halt diesen Charakteren abnimmst. Es ist ein absoluter Überlebenszwang. Ja, also und aber es wird natürlich teilweise so drastisch dargestellt, dass das auch mir echt Bauchschmerzen manchmal verbreitet. Also
in PUBG macht dir das ja schon Spaß. Also das ist dann ein Unterschied in den Spielen.
Ja, aber bei PUBG hast du ja nur 2-3 rote Flecken und dann kriegst du eine Anzeige. Genau, hier war, hast du ja, wenn du dich anschleichst und nicht mit einer Waffe, also nicht mit einer klassischen Waffe wie eine Pistole oder ein Gewehr jemanden versuchst, wie soll ich mich da jetzt ausdrücken, zu killen, ja, dann sind das ja schon Geräusche, die man da vernimmt und also die gehen, also mir gehen die auch schon nah, das muss ich sagen.
Genau, man fühlt es richtig mit den Charakteren mit und wünscht ihnen das auch nicht, dass sie in bestimmten Situationen sein müssen.
Ja, und deswegen brauche ich auch bei solchen Spielen keine Gegnerwellen. Das ist ja auch immer das, was ich bei Naughty Dog, das Einzige, was ich bei Naughty Dog kritisiere, bei Uncharted, immer diese ständigen Gegnerwellen, die ich ätzend finde. Das habe ich bis jetzt in diesem Maße noch nicht festgestellt, was mich freut. Aber ich merke schon, dass ich ab und zu müde werde. Du musst durch ein Gebäude, wo halt Gegner sind, unterschiedlichster Art, dann hast du es geschafft und dann blickt dein Charakter irgendwo hin und dann sagst du, ah, da muss ich dahin und dann merkst du schon, oh, ich muss ins nächste Gebäude und es geht wieder los. Also das ist da manchmal, wo ich dann auch die Konsole ausschalte, weil ich sage, das ist mir jetzt genug gewesen.
Aber es ist die Welt. Also
ja,
ich finde es auch vom Gameplay her, storytechnisch und so das ganze Environment, also wie alles aufgebaut ist, das passt halt einfach in diese Welt auch so rein.
Ja.
Also da sind halt Gebäude, die irgendwo mit Infizierten verseucht sind. Und dann bist du durch ein Gebäude durch.
Aber es kann doch nicht angehen, dass diese Straßen links und rechts kaputt sind und nur das Gebäude ist noch heil. Das gibt's doch gar nicht. Wieso kann ich nicht manchmal auch einfach was rumgehen und sage, ich kletter über dieses Gebüsch? Aber das erlaubt mir das Spiel nicht.
Bestimmt.
Da ist nur eine Tür und durch die musst du jetzt durch. So, ja, na klar,
Es ist schlauchig, sonst hätten sie es als Open World machen müssen. Und als Open World würde The Last of Us in meinen Augen nicht funktionieren.
Nein, es ist auch für mich als Gamer jetzt auch ganz schön, weil bei Open World habe ich ja auch manchmal das Problem, ne, siehe jetzt, wir haben das ja gerade eben gehabt, Horizon Zero Dawn ist ja auch eher Open World, dass man dann eventuell Gefahr läuft, obwohl man ein Spiel ganz geil findet, es aber dann nicht zu Ende zu spielen, weil es einen dann doch nicht so fesselt. Ne? Und ich bin ja nun ganz persönlich, jetzt mag ja auch gerne Sportspiele und wenn mich dann, keine Ahnung, irgendwas gepackt hat und ich spiele Eishockey, Fußball, was weiß ich und spiele mal 2 Wochen kein storylastiges Spiel und du nach 2-3 Wochen mache ich es mal wieder an und dann denke ich, scheiße, wo bin ich denn hier und was ist eigentlich meine Aufgabe? Und dann wird es schwierig. Und so ein Spiel wie The Last of Us Part 2, also was eher storylastig ist und schlauchartig, das erlaubt dir auch relativ schnell wieder zurückzufinden, dass du sagst, ach genau, hier bin ich jetzt und da muss ich jetzt hin.
Ja, im Unterschied zu zum Beispiel Days Gone, wo es ja eine Open World war, auch eine herausragende Geschichte, aber das war dann so ein bisschen schwerer, sich zu erschließen.
Aber das ist jetzt geil, dass du nochmal Days Gone sagst, weil Mick hat vorhin etwas gesagt, da musste ich lachen und entdeck mich da genauso. Paul, ich weiß, du bist ein ganz großer Days Gone-Fan und ich habe mir das Spiel dann auch gekauft und ich wurde damit überhaupt nicht warm, weil ich hasse Zombies, schon immer. Ich mag keine Zombies. So, und diese Zombies bei Days Gone, die haben mich wahnsinnig gemacht. Wenn ich da irgendwie durch den Wald ging, wenn ich schon die Geräusche gehört habe, ich bin bekloppt geworden. Wieso schafft es Naughty Dog mit diesen Klickern oder wie die dann heißen, das sind ja auch, wenn du so willst, Zombies, sind ja auch infizierte Menschen. Ich finde die auch furchtbar, aber irgendwie kann ich die besser akzeptieren, weil ich glaube auch, weil die anders aussehen als diese klassischen Zombies, die wir schon vom Michael Jackson Thriller Video kennen und die auch bei Days Gone sind. Wieso ist das so? Die sind
viel ekliger in The Last of Us, finde ich.
Ja, die sind, ja, du hast recht.
Das ist vielleicht der Grund. Und die Geräusche dazu.
Die sehen nicht mehr menschlich aus.
Vielleicht ist es das, warum es mir einfacher fällt, weil so klassische Zombies wie bei Days Gone kann ich nicht ertragen. Weder in Filmen noch in Spielen. Ich bin nervlich ein Wrack. Ich bin nervlich ein Wrack. Ich kann das nicht ab.
Da reicht ja eigentlich ein Baseballschläger und mit so einem Klicker, da würde ich mit einem Baseballschläger nicht anfangen, den Kampf zu suchen.
Mick, wie geht es dir da?
Gleiche. Days Gone habe ich angefangen, bis zur ersten Zombie-Welle. Da war es vorbei. Ich habe mit den Klickern ehrlich gesagt auch nicht so Probleme.
Aber warum ist das so? Warum ist das in diesem Spiel anders als in den Zombie-Spielen? Weil es
dosierter ist gefühlt. Also ich finde es bei Last of Us dosierter als jetzt bei Days Gone. Mhm. Und es ist halt kein klassisches Horrorspiel. Also bei Last of Us hast du halt mehr Faktoren, die dich im Spiel halten, als Faktoren, die dich aus dem Spiel rauskegeln. So ganz nüchtern betrachtet von meiner Seite aus. Ich weiß nicht. Also es kann aber auch sein, es sind halt Pilze. Streng genommen. Und Pilze kann man kaputt machen. Zombies vielleicht eher nicht. Also dieses Abstrakte ist dann doch vielleicht doch schon ein Punkt, der dann hilft mitunter.
Das ist verrückt. Ja, oder weil wir auch Naughty Dog-Fans sind und das dann vielleicht, das kann ja auch sein.
Ich will halt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann nehme ich das auch halt als nötiges Übel und
muss das sehr gut halt also aufweisen. Das heißt, wir müssen jetzt hier auch den Podcast gleich beenden, weil wir wollen ja alle weiterspielen. Bis auf TRL, der langweilt sich jetzt natürlich. Aber wir haben ja noch ein drittes großes Thema diesen Monat gehabt, worüber auch super viel geschrieben worden ist auf unserem Best Ager Gamer Discord Server. Und das ist der neue Ranked-Modus bei PUBG. Es ist so, man spielt nicht mehr gegen 100 Gegner, sondern gegen 64 Gegner. Man kann nicht mehr klassisch alleine spielen kann man schon, das wird Paul sicher gleich kurz erklären, aber eigentlich springt man in Squads ab, also in Teams ab, bis zu 4 Personen. Und die ersten 5 Runden sind sozusagen, Runden, wo geguckt wird, okay, wie gut bist du? Und dann wirst du halt eingeteilt in Klassen. Und ich glaube, die niedrigste Klasse ist die Silberklasse. Dann beginnst du bei Silber 5.
Gibt es auch noch Bronze? Ich weiß nicht. Also Totiara war mal kurz unter Silber. Ich weiß aber nicht, ob das
dann... Okay, dann gibt es noch irgendwas unter Silber. Dann kommt Silber und dann 5, 4, 3, 2, 1. Dann kommt Gold, 5, 4, 3, 2, 1. Dann kommt was, Paul?
Platin.
5, 4, 3, 2, 1. Und dann kommt?
Diamant. Und dann kommt Master.
Okay, und wo bist du jetzt?
Ich bin gerade Platin 4.
Ach so, das ist ja gar nicht so toll. Du bist ja nur in der Mitte irgendwo.
Ja, ja, und ich bin gestern hatte ich 2 schlimme Erlebnisse, wo ich meiner Meinung nach zu Unrecht 30 Minuspunkte bekommen habe. Das hat mich
30?
Nee. Ja, wegen Netzwerkfehlern. Ah. Also das Spiel hat gestartet und dann sind aber alle abgestürzt. Also bei allen müsste irgendwie das Netzwerk abgestürzt sein. Das heißt, man kann sich das ja in der App hinterher angucken und alle 64 Spieler waren bis zum Ende im Flugzeug drin. Und sind dann runtergefallen und dann lief das Spiel so zu Ende, ohne dass einer was gemacht hat.
Das geht ja gar nicht. Ja gut, okay.
Genau, aber tatsächlich hat auch ein Team dann gewonnen, ne? Die müssen dann so ein bisschen günstiger abgesprungen sein.
Bevor wir da ins Detail gehen, Mick, von dir weiß ich, du spielst das gar nicht, glaube ich, PUBG, ne?
Nee, ich bin bei dem Battle Royale, bin ich komplett raus.
Raus, also auch Fortnite
nicht. Warzone gespielt mit meinen Jungs an Vatertag und das war mein einziges Erlebnis, was mich bei diesen Battle Royals angeht.
Okay,
und was aber ist ich höre interessiert zu.
Aber was ist der Grund, kannst du es versuchen zu erklären, warum dich das jetzt so gar nicht kickt?
Boah, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also bei Warzone geht's, bei PUBG habe ich reingeschaut, weiß nicht, werd damit nicht warm. Ich bin eher so kleine Maps und dann alle gleich und ich bin halt immer tot.
Ja, okay. Und Gerald, wie ist es bei dir?
Ich spiele relativ viel Warzone. Mhm. PUBG auf der Konsole habe ich angetestet, war aber nicht so wirklich meins. Aber ich habe es jetzt mal auf dem PC gespielt mit Alibaba. Und da hat es mir relativ gut gefallen. Bin aber halt, was Schießen angeht, da echt relativ schlecht. Also meins ist immer noch eher Warzone als PUBG.
Also ich spiele das ja seitdem es auf der Konsole ist. Xbox, weiß ich, erste Version. Und bis heute kann ich nicht schießen. Aber es geht ja nicht immer nur um Schießen, es geht ja auch um die Taktik. Und das hat mir Paul erklärt. Und deswegen, Paul, du bist ja unser größter PUBG-Experte. Warum eigentlich Konsole und nicht PC? Die meisten Streamer und die meisten Gamer spielen ja alle auf dem PC.
Aber nochmal zu dem Schießen, was bis heute kannst du nicht schießen. Das Schießen ist halt sehr anspruchsvoll in dem Spiel. Wenn man sich jetzt vorstellt, man wäre wirklich in der Welt und müsste mit einer AK auf irgendeinen schießen, der 300 Meter entfernt ist, ich glaube, da würde ich auch nichts treffen. Und man gewinnt schon Erfahrung und ich finde, das ist gemessen an den Spielstunden, wie man besser wird. Warum Konsole, nicht PC? Ich habe es am Anfang auf dem PC gespielt, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber letztendlich bin ich Konsolenspieler geworden. Das ist für mich viel entspannter, mit dem Controller vor dem Bildschirm zu sitzen, als da die ganzen Tasten auf der Tastatur richtig zu treffen. Da
es ist langsamer auch das Spiel, ne? Dadurch.
Ich habe schon das Gefühl, es ist ja auch bei den Gegnern so, die können ja auch dann besser mit der Maus schießen. Klar geht das leichter am PC. Also wenn ich ab und zu noch am PC spiele, das merkt man sofort, mit der Maus bist du besser drauf, aber der Gegner eben genauso.
Ja, genau.
Überlege übrigens, ja, ob für Paul eventuell sogar, wenn ich jetzt mal vom PC ausgehe, Escape from Tarkov sogar was wäre.
Ich gucke da ab und zu. Kubitzel hat da ja in seiner Gruppe ein paar Spieler, die das spielen, und Kubitzel spielt es auch, aber so richtig gefesselt hat es mich noch nicht.
Okay.
Ich habe manchmal das Gefühl, es ist die Spannung, wenn du es selber spielst.
Wahrscheinlich,
ich
komm, ja.
Ich habe auch überlegt, es mir zu mal zu kaufen, aber irgendwie, ich spiele so gern PUBG. Also die Spieler, die es spielen, die ich kenne, sind total begeistert von dem Spiel.
Also ich muss sagen, ich gucke mir das auch an. Tarkov? Heißt das Tarkov?
Ja,
ist
Escape from Tarkov, ja, ist genau, ein so ein Hardcore, ziemlich realistischer First-Person-Action-Shooter, wo du halt im Multiplayer-Bereich in einen Bereich kommst, wo du dann quasi gucken musst, dass du da rauskommst. Also es ist kein klassisches Battle-Royale-Spiel, aber hat sehr, sehr ähnliche Elemente irgendwo dadurch mit drin, mhm, und nimmst deinen Loot halt mit ins mit raus, also wenn du jetzt zum Beispiel Sachen sammelst, Waffen, Rucksäcke, Panzerwesten, das nimmst du dann mit, wenn du rauskommst. Und das fand ich vom Aspekt her, finde ich das irgendwie cool.
Also ich habe das mir auch schon ein paar Mal angeguckt, wenn ich einen PC hätte, ich glaube, das würde ich auch spielen, wobei es hat, glaube ich, nur Ego-Perspektive, ne? Es hat keine
Third-Person.
Ja, das ist so das, was mich ein bisschen abschreckt. Ähnlich wie bei Cyberpunk, aber das können wir heute alles nicht mehr besprechen. Wir bleiben bei PUBG, beim Ranked-Modus. Paul, warum ist dieser Ranked-Modus jetzt so... Warum hebt der PUBG jetzt auf ein anderes Level?
Es gab ja kurz vorher so einen kleinen Niederschlag und das war die Aufnahme von Bots in das normale Spiel. Das fand ich auch nicht so toll und hat das Spiel auch sehr verändert. Und mit der Aufnahme der Bots haben sie aber auch den Ranked-Modus angekündigt, der keine Bots beinhaltet und der jetzt wirklich nach jedem Spiel dir deine Punktzahl anzeigt, was ich sehr belohnend finde. Auch wenn es mal negative Punkte sind, man weiß ja, man hat dann was falsch gemacht und kann dran arbeiten oder man hat auch Pech gehabt, das hat man auch nicht immer in der Hand. Aber ich finde es irgendwie, wenn man am Ende einen 15. Platz macht, das fühlt sich viel befriedigender an, wenn man dafür 4 Punkte bekommt, als wenn man einfach so ins nächste Spiel geht.
Das stimmt. Also nicht the winner takes it all, sondern es sind ja, ich habe es ja gesagt, 64 springen ab und wir wissen, wenn ungefähr die Hälfte gekillt sind, dann kriegst du keine Minuspunkte mehr. Das heißt, es geht für uns und das gefällt mir halt auch so sehr daran, dass man es wieder taktischer spielt und nicht brachial irgendwie mit einer Waffe und möglichst schnell eine geile Waffe und dann irgendwo hinfahren und um sich ballern, sondern es wird belohnt, wenn du an die Kiste fährst, dich an Felsen legst, ja, und guckst, wie entwickelt sich die Zone, wo wird sie kleiner und wie kann ich dann möglichst unbeobachtet mich dieser Zone nähern und gehe möglichst erstmal allen Konflikten aus dem Weg. Und wenn du das taktisch halbwegs gut machst, dann kommst du sogar schon in die Pluspunkte.
Es gibt viele unterschiedliche Spielstile. Wenn ich jetzt richtig gut wäre, dann würde ich wahrscheinlich vorher Gegner suchen, weil jeder Kill gibt Punkte, jeder Assist gibt Punkte. Aber unser Spiel war nie so sehr auf Feinkontakt ausgelegt und das kann man auch in dem Ranked-Modus ausnutzen und viele Punkte damit machen.
Hm. Ja, und dadurch ist das, also wie gesagt, ich finde, das Spiel ist dann dadurch schon taktischer geworden. Und ich finde es auch ganz klug, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ne? Aber in Zeiten, ich habe immer das Gefühl, du kriegst, was weiß ich, wenn du bei FIFA irgendwie was Gutes machst, dann kriegst du 22.000 Points. Und also du wirst irgendwie vollgeschüttet irgendwie mit Punkten. Brauchst aber natürlich auch 2 Millionen Punkte, um wieder irgendwas einlösen zu können. Und ich finde das hier bei PUBG so geil, dass man sagt, ey, ich bin richtig gut, ich habe 6 Pluspunkte bekommen. Also es ist so schön überschaubar irgendwie. Es unterstreicht, gewollt oder ungewollt, dadurch auch diesen für sich genommen Realitätsanspruch. Auch wenn wir wissen, natürlich Realität muss man jetzt hier definieren, es ist natürlich nicht real, aber es... Ich finde, es passt so zu diesem Spiel, dass wenn du sagst, du hast 30 Minuspunkte, das ist richtig, richtig, richtig viel.
Ja, das Einzige, was ich mich frage, sind die Minuspunkte, wenn man direkt am Anfang eben drauf geht, weil das können dann 20 Minuspunkte sein. Und selbst mit einem Chicken Dinner bekommt man manchmal weniger als 20 Punkte. Das heißt, es steht so im Verhältnis. Und da finde ich, ein Chicken Dinner sollte man schon mehr hervorheben, dann, dass das vielleicht dann 50 Punkte gibt oder 60, aber dass das dann wirklich ja ein Bonus ist.
Womit ich ja gar nicht klarkomme in dem Spiel, ist ja...
Ich verstehe auch ehrlich gesagt nur die Hälfte von dem, was ihr da sagt.
Ist, wann muss ich aussteigen und wie weit muss ich, kann ich fliegen? Also ich habe, also bei Warzone ist es mit dem Aussteigen und Fliegen relativ einfach, aber das finde ich ist bei PUBG schon relativ schwierig oder also, anspruchsvoll, sagen wir mal so.
Also ich antworte mal laienhaft und dann kommt Paulus wahrscheinlich mit der größeren Expertise, aber du siehst, bevor das Flugzeug losfliegt, siehst du, wie es fliegen wird. Genau. Also du siehst, keine Ahnung, im Norden starten wir und im Süden gehen wir runter. Und dann guckst du auf die Karte und du hast ja überall Dörfer oder Städte oder halt auch Landabstriche, wo nichts ist oder Straßen. Und das ist dann liegt dann an den Spielern. Also es gibt ja welche, die springen dann ganz bewusst in eine Stadt oder in ein Dorf, weil sie wissen, da kriegst du relativ schnell viel Loot. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, wenn das an der Flugroute liegt, dieser Ort, dass da auch viele hinspringen. Mhm. So, und was wir machen ist, dass wir sagen, okay, wo sehen wir eine Art Siedlung, also nicht zu groß, aber wo ist eine Siedlung mit 3, 4, 5 Häusern, die möglichst weit weg von der Flugroute ist. Wenn ich mir diese Siedlung angucke, welche Straße ist da, dann gucke ich mir den Straßenverlauf an und sage, okay, wo springe ich jetzt ab, um auf dieser Straße zu landen, um ein Auto zu bekommen, um zu dieser Siedlung zu fahren.
Okay.
Also so machen wir das oft, Paul, oder?
Und wir sind ja auch oft im Norden bei unserer Seenlandschaft, aber tatsächlich ist PUBG auch sehr viel von Routinen abhängig. Ich finde, man hat es bei Hobbs neulich gemerkt, der war immer unser Spezialist im Glider und nachdem er 2, 3 Wochen mehr Fußball gespielt hat, war da die Routine so ein bisschen raus und das lief nicht so gut.
Hört ihr die Kritik?
Ey! Und so ist es bei mir aber auch, wenn ich dann mal eine Zeit lang nicht spiele, ich merke, ich springe aus dem Flieger raus und ich komme gar nicht so weit. Und dann mache ich es meist so, dass ich mir direkt eine Straße suche, wo dann ein Auto hoffentlich steht und ich dann mit dem Auto ein bisschen weiterfahre. Aber man kommt da schnell raus.
Aber Mick, manchmal steht da kein Auto und dann stehst du ohne Waffe, ohne alles, allein auf einer Straße. Das ist auch nicht das beste Gefühl.
Kann ich mir vorstellen.
Aber daraus können die besten Runden entstehen. Man muss dann improvisieren.
Ja. Das glaube ich, ja.
Man muss sich immer anpassen, je nachdem, muss ich jetzt irgendwie noch mit dem Boot fahren, muss ich mit einer Pistole spielen, muss ich mich mehr verstecken, habe ich jetzt ein Objektiv, also ein Zielfernrohr, kann ich also auch so ein bisschen snipen, auf den Berg gehen, das ist ja das Spannende.
Ich glaube, ich bleibe eher in der Zuschauerrolle. Also ich gucke mir das gerne an, was ihr da auch so fabriziert, aber
ich finde, PUBG kann man auch echt gut zugucken. Also finde ich. Also ich merke, das ist mit Abstand das Spiel, was ich auf Twitch auch mir am meisten angucke. Weil, na gut, du musst, wie bei allen Dingen, du musst so die Grundregeln verstehen. Aha, es springen 100 runter oder 64, kommt ja da wann, ranked oder nicht ranked. Okay, du musst möglichst Erster werden und dann siehst du auf der Karte, okay, du musst in einem Zeitraum XY musst du in eine kleinere Zone gehen, die dann immer kleiner wird. Okay, aber wenn du das mal verstanden hast, und das ist jetzt auch kein ganz großes Hexenwerk, dann finde ich, dann kann man das so schön, ich finde, man kann das so schön mitfiebern.
Genau, es hat immer den Spannungsbogen, der ist ja immer gleich.
Es ist wirklich, jedes Spiel ist anders irgendwie, ne? Und gerade weil nicht überall alles explodiert, gefällt es mir natürlich ganz gut. Wenn ich dann das sehe bei Fortnite, bei Warzone weiß ich das jetzt nicht, aber bei Fortnite auch, das ist mir dann oftmals zu schnell, zu bunt, zu hektisch. Naja, gut, dann wird auch noch gebaut.
Genau, das Bauen ist das Problem.
Das ist dann ja, da bin ich eh völlig lost, da kann ich gar nichts. Ja, und dann gefällt mir dieser andere Ansatz einfach besser, dass ich sage, ich könnte auch mir ein Auto schnappen und fahre in den Wald. Und dann bleibe ich da mal 10 Minuten. Und guck oben rechts, wie viele sich gegenseitig dann schon mal erschossen haben.
Ja, es ist der realistische Ansatz. Fortnite macht mir auch immer sehr viel Spaß. Da gab es ja jetzt auch die neue Season. Aber die PUBG-Welt finde ich auch viel schöner für mich.
So, wie lange geht der Ranked-Modus noch, Paul?
Bis zum 28. Juli können wir Punkte sammeln. Bis Gold sollte man am besten kommen, weil das gibt dann spezielle Belohnungen.
Wir reden aber hier immer nur von Skins, ne? Wir reden ja hier
genau.
nur von, ja.
Und ich glaube, alles, was man mehr bekommt, da bekommt man dann so ein Namensabzeichen, was dann auch die anderen sehen können. Also wenn ich jetzt Diamant gehen sollte, würde ich da irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, so einen kleinen Diamanten unter meinem Namen bekommen.
Okay. Und was kommt danach? Kommt dann Ranked Season 2 oder?
Startet direkt im Anschluss.
Ach echt?
Und wie das genau ablaufen wird, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich dann von vorne wieder.
Und dann mit neuen Inseln, weil es gibt ja 4 Inseln in dieser es gibt 5 Inseln in der PUBG-Welt, ne? Aber der Rank-Modus hat nur 3 Inseln.
Genau, der hat nur 3, kein Vikendi und kein Karakin. Also da ist noch einiges möglich. Also Karakin macht mir ja auch sehr viel Spaß, habe ich aber jetzt lange nicht mehr gespielt, seitdem der Modus raus ist.
Du spielst ja nur noch Ranked, ne?
Nur noch Ranked, ja, man gewöhnt sich da sehr dran, auch an das gute Loot, weil es reichen ja wirklich 3 Häuser aus und man ist ausgestattet. Und wenn man dann wieder normal spielt, ach, mit Freunden, wenn man sich mal so ein bisschen unterhalten möchte, ist das eine gute Sache. Aber wenn man so ein bisschen, ich meine, das klappt in Ranked ja auch manchmal. Es klappt aber in Ranked lange nicht so gut wie im normalen Spiel. Es ist schon schneller, merklich schneller.
Weil die Zonen kommen schneller, ne? Du hast nicht so viel Zeit, das stimmt. Aber erklär doch mal vielleicht Hörerinnen und Hörer, ich habe das am Anfang gesagt, alleine kann man eigentlich nicht spielen und kann man dann eigentlich wieder doch spielen. Wie würdest du das beschreiben?
Es gibt die Möglichkeit, alleine zu spielen. Nachteil ist, die anderen Teams sind in der Regel zu viert. Das heißt, man hat da wenig Chance. Man sollte sehr gut sein oder sehr vorsichtig spielen. Was ich häufig mache, ist, ich spiele mit 3 beliebigen Mitspielern, mit 3 Randoms. Und da habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht und eigentlich ganz, ganz weh. Eine einzige schlechte, da hat mich ein Teamkamerad erschossen nach dem Looten und mein Loot genommen. Aber
dann, what?
Ja, ich habe den dann gemeldet, keine Ahnung, ob da was passiert ist, aber eins von, man weiß nicht, was 300 Spielen. Und da hat man teilweise wirklich nette Spieler dabei, wo ein gutes Zusammenspiel möglich ist. Und wenn man im Chat schon merkt, dass das nicht so gut ist, dann mache ich eine Party auf, dass ich die auch gar nicht höre. Und dann spielt man alleine, hat 3 Mitspieler auf der Karte, kann dann dadurch so ein bisschen abschätzen, was bei denen passiert. Manchmal hat man ja auch Glück und die kommen gut in die Zone rein und dann kann man da so ein bisschen hinterher spielen. Und das passiert aber auch oft, dass die dann am Anfang draufgehen. Also es passiert auch oft, und dass man dann alleine spielen muss, aber dann sind schon mal 3 Gegner aus dem Spiel raus, was ja mehr Punkte für einen bedeutet, weil es 3 Gegner weniger sind. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um so zu sagen. Mit Fossi spiele ich gerne zu zweit gegen 4er Teams, was heißt gerne. Wir sind auf unterschiedlichen Konsolen und ich glaube, wenn wir jetzt mit anderen zusammenspielen würden, dann würden die uns auch hören und das wollten wir jetzt nicht unbedingt. Wenn wir jetzt eine eigene Party auf einer Konsole machen könnten, ich glaube, dann würden wir auch mit 2 Randoms spielen, weil das einfach wenig Nachteile und Vorteile bieten kann.
Ja, Crossplay ist da ja möglich, das ist ja gut. Das wird auch noch so ein Thema, glaube ich, bei der nächsten Konsolengeneration, oder? Ich habe immer das Gefühl, die Spielehersteller haben im Großen und Ganzen doch gar keinen Bock auf Crossplay.
Doch, oder? Doch. Also die meisten, die ich kenne, also es gibt Spiele, die sind dafür prädestiniert. Und es gibt Spiele, wo ich sage, ja gut, da, also ich, Crossplay sollte auch nicht immer gleich Crossplay sein. Also ich finde zum Beispiel Shooter, Crossplay mit PC halte ich immer für ein bisschen schwierig. Das merkt man halt bei
Call of Duty
teilweise auch. Doch, das geht.
Das geht, finde ich, wie soll ich das sagen? Ich wollte gerade sagen moralisch, das ist das falsche Wort. Aber aber du kannst nicht Spieler mit dem Gamepad und mit Maus und Tastatur zusammenspielen lassen.
Das ist ja genau, das hat Call of Duty ja so gelöst, dass sie quasi sagen, du kannst mit PC-LAN zusammenspielen, aber halt nur, wenn sie auch einen Controller benutzen.
Ja, genau. Das haben wir
dann oder du stellst es ein, dann kannst du auch mit Leuten spielen, die halt mit Maus spielen. Das ist dann einem selbst überlassen, wie man es möchte. Das finde ich dann okay. Aber es gibt zum Beispiel Spiele, guck mal, die ganzen Sportspiele, wenn du da Crossplay hättest, zum Beispiel bei PES, dann hättest du wahrscheinlich wenig Wartezeit, als du jetzt beim MyClub teilweise hast. Oder Formel 1. Die Best Ager Gamer haben ja da ihre Formel 1 Liga, wäre ich gerne mitgefahren, aber ich fahre halt auf der falschen, also auf nicht auf der Konsole, wo das stattfindet. So und solche Sachen. Also von daher, Elite Dangerous, perfektes Spiel für Crossplay über alle Peripherien weg, also egal ob PC, Konsole oder wie auch immer. Also ich glaube schon, dass Crossplay immer wichtiger wird und auch immer mehr kommen wird und auch immer mehr kommen muss. Da bin ich
ja aus Gamer, also aus Gamer-Sicht stimme ich dir da 100% zu. Ich habe jetzt nur gedacht, wie viele FIFA-Spieler auf der Welt haben von jeder aktuellen Version höchstwahrscheinlich 2 oder 3, weil sie halt mal auf dem PC spielen, mal auf der PlayStation, mal auf der Xbox, wie auch immer. Und dann verkaufst du das Spiel halt 2 oder 3 Mal. Aber, ja, aber aus Gamer-Sicht natürlich ist Crossplay natürlich mega.
Aus also das die Entwicklung zeigt aber auch, da dreht sich dann der Kreis wieder zu unserem Anfang, den Konsolen, weil klar, Sony hat sich da wohl relativ lange gesperrt, Microsoft früher ja auch. Kann man auch verstehen, wenn man natürlich sagt, ja, kauft die Konsole, bla bla, aber da zeigt sich dann auch, wie wichtig dann nachher im Endeffekt die wirklich die Exclusives sind. Weil du kaufst die Konsole hauptsächlich, klar, entweder magst du Microsoft oder du magst Sony, das ist schon mit entscheidend, aber du machst auch ganz, ganz viel aufgrund der Exclusives. Das heißt, du kaufst die Sony wegen der Exclusives oder du kaufst die Microsoft-Konsole wegen der Exclusives, weil alle anderen Spiele kriegst du ja so oder so. So, und wenn du dann im Freundeskreis auch noch sagen kannst, ey, mir ist es scheißegal, ob du eine PlayStation 5 dort stehen hast oder eine Xbox Series X, ich möchte trotzdem mit dir Pro Evolution Soccer spielen oder mit dir FIFA spielen oder bei uns oder bei mir im Freundeskreis ganz, ganz viel Eishockey. Hallo?
Ja, ja, klar.
Perfekt. Für alle Seiten perfekt. Also.
Ja, ich glaube auch, dass Sony kein so großes Interesse daran gehabt haben dürfte, weil sie haben den Markt dominiert.
Genau.
Und wenn sie das Crossplay freigegeben hätten, dann wären viele Xbox-Spieler nicht auf eine PlayStation angewiesen, wenn sie gerade die Exclusives nicht spielen wollen.
Richtig.
Und für PUBG ist es ja so, dass die große Matchmaking-Probleme hatten und ich denke, deswegen kamen auch die Bots und dann muss da so ein Schritt kommen, dass Crossplay möglich ist, weil sonst würde so ein Spiel wahrscheinlich dran zugrunde irgendwann gehen, wenn die Spieler nicht ausreichend vorhanden sind.
Ja, das ist ja das, was ich dann auch meine mit Pro Evolution Soccer, ne? Da hast du dann ja teilweise auch Wartezeiten von 3, 4, 5 Minuten oder sowas. Mhm. Oder auch, wenn du jetzt diesen Dead by Daylight nimmst, das ist ja auch so ein Spiel, was ich zwischendurch ganz gern mal spiele. Das ist ja so ein asynchrones Multiplayer-Spiel. Und auch da hast du teilweise lange Wartezeiten, die du halt nicht hättest, wenn du halt übergreifend spielst oder wenn du halt Crossplay hast.
Gibt es irgendein Thema, das im Juni uns ganz viel, also wo wir ganz viel Interesse gezeigt haben und über welches wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Gute Frage.
Okay. Was sind denn für Highlights im Juli auf dem Zettel? Worüber werden wir uns höchstwahrscheinlich Ende nächsten Monats unterhalten hier bei diesem Podcast?
Ziemlich sicher über das Microsoft-Event, ja.
Ja. Und Ghost of Tsushima.
Ja.
Oh, und den Preis der PlayStation. Ich glaube, dann hauen sie ihn auch raus.
Ich glaube, den erfahren wir wirklich erst zum Zeitraum August. Der Tokyo Game Show. Ja, August, September.
Ach echt?
In Richtung. Ja, ja. Ja,
im August soll doch noch eine State of Play kommen und da geht man fast davon aus, dass da noch irgendwie was da kommt, glaube ich. Ich hätte eher damit gerechnet, weil ich eigentlich gedacht habe, man könnte sie ab Juli vorbestellen, aber da lag ich dann mal falsch. Da bin ich ganz froh, dass ich nicht mit dem mitgewettet habe. Hm. Aber
das Thema lassen wir dann jetzt auch.
Aber Ghost of Tsushima und das Microsoft-Event werden wahrscheinlich die großen Themen im Juli sein.
Ja, ziemlich sicher.
Bin ich auch sehr heiß drauf. Die Formel 1-Saison, wenn alles gut geht, toi toi toi. Ich meine, wir waren ja schon einmal kurz davor in Österreich.
Stimmt.
Ja. Ich meine, dass das Formel 1 2020 in der Michael-Schumacher-Edition dann auch Anfang nächsten
Jahr
genau. Danach direkt auf den Markt kommt.
Nee, ich glaube am 10. ist ja, glaube ich, dann fangen sie in Österreich ja auch an zu fahren und am selben Tag erscheint auch F1 2020.
Welches man auf der PlayStation im Store nicht vorbestellen kann, das finde ich irgendwie total schräg.
Doch.
Echt?
Ja.
Seit wann denn? Also ich habe mir vor ein paar Tagen angeguckt, da war noch nichts.
Ist bei mir direkt auf der Startseite, wenn ich im Browser auf dem Store
bin. Ja, dann ist das jetzt neu. Das hatte mich gewundert. Bei der Xbox konnte man schon ewig vorbestellen und bei der PlayStation nicht. Was kostet die Schumacher-Edition?
Die Schumacher 79,99.
Okay.
Es geht aber schon nächste Woche los, wollte ich sagen. Am 5. ist das erste Rennen. Ach, 2 in Österreich und 1 ist da, auch dann die Woche drauf am 12. Also.
Okay, da hatte ich nur den 12. im Kopf.
Genau. Die fahren jetzt nur in Spielberg, ne?
Zum Start. Danach kommt, glaube ich, Ungarn, Silverstone ist dabei, Spanien, glaube ich, auch. Aber es ist alles so ein bisschen noch im Groben. Also
okay, Paul, das heißt, in Österreich findet das erste Formel-1-Rennen statt, während sich in Deutschland welche beiden Mannschaften um den Auf- oder Abstieg in der ersten und zweiten Bundesliga betteln werden?
Ja, ich meine, die Bremer haben Glück, dass sie doch mal zwei Spiele mehr bekommen haben. Aber dann wird es wahrscheinlich nach unten gehen.
Gegen?
Gegen die großen Hamburger Sportvereine.
Es ist natürlich auch der die perfekte Konstellation heute hier. Ne? Zwei Hamburger gegen zwei Bremer.
Ja. Das ist echt so.
Ja. Ich sag jetzt einfach gar nichts. Ich warte einfach nur drauf, dass es vorbei ist.
Aber die Bremer können lächeln, weil die haben es ja zumindest schon mal erreicht, die Relegation. Bei den Hamburgern, während wir das hier aufnehmen, wenige Stunden vor Anpfiff des letzten Spieltags der zwei Bundesliga, wissen wir es nicht. Es kann ja auch gut sein, dass der HSV auf Platz 4 bleibt. Wir wollen euch damit nicht langweilen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann steht da schon lange fest, wer Relegation spielt. Vielleicht, wenn ihr diesen Podcast ein paar Tage später findet, vielleicht sind dann ja auch schon die Relegationsspiele gespielt. Und auch das ist ja total verrückt, aber möglich. Schwer denkbar, aber möglich. Vielleicht interessiert euch das ja gar nicht. Weil ihr euch für Games interessiert und nicht für Fußball. Also, an dieser Stelle sage ich euch dreien herzlichen Dank, dass ihr Sonntagvormittag gesagt habt, ich schalte mein Mikrofon ein und wir sprechen mal über den Monatsrückblick Juni 2020. Ja, das war ich habe mich gerade gewundert, die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Mir kam sie ganz schnell vor, ich hoffe euch auch.
Ja, und definitiv.
Und in diesem Sinne bleibt mir gar nichts anderes übrig, als vielen Dank zu sagen und den Hörern zu sagen, bitte besucht besucht auf Twitch den Kanal HobsTV, ist klar. Aber wenn ihr das macht, dann müsst ihr auch den Kanal von Terael besuchen. Beides werde ich in die Shownotes packen. Und wenn ihr euch fragen solltet, wer sind denn die Best-Ager-Gamer, da werde ich euch auch den Link in die Shownotes packen, aber auch vom PlayStation Gentleman Club. Und insofern Dankeschön. Sind wir doch alle hier gut aufgehoben.
Stimmt. Alles Gamer.
So kann alles es, Gamer. Alles Gamer. So kann es in den Juli gehen. Euch vielen Dank und ich sage Tschüss aus Hamburg.
Tschüss.